Reicht Ihnen das Licht, die Beleuchtung? Ja? Gut, ich habe soeben eine wunderbare Formulierung gehört für das, was Hermeneutik ist. Der Kollege sagte in den 80er Jahren an der WU, ich weiß nicht, wissen Sie noch, wer das war damals an der WU?
Teuer.
Wie? Betriebswirtschaft. Hat gesagt, Hermeneutik heißt deutend verstehen. Ne? So sagten sie. Das ist sehr prägnant, außerordentlich prägnant und gefällt mir auch sehr gut, weil Hermeneutik immer einen Prozess bedeutet, der für jemand anderen stattfindet, also deutend. Ausdeutend etwas, was man verstanden hat oder verstanden zu haben glaubt, für jemand anderen. Nicht nur für sich selbst, sondern eben deutend verstehen. Nicht bloß verstehen, sondern deutend verstehen. Das finde ich auch so eine gute Formulierung. Ich habe sie nie so, mir ist sie so nie begegnet oder auch nicht eingefallen. Also ich habe letzte Stunde über Hermeneutik etwas gesprochen und ich habe mit Gadamer begonnen. Gadamer, dieser Ansatz des Verstehens, das immer in einem in einer Wirkungsgeschichte gesehen wird, in einen Traditionszusammenhang, wie Gadamer sagt, rückt man ein. Und daraus ergeben sich insbesondere dann gewisse Probleme, die Gadamer auch gesehen hat, wenn man mehrere Traditionszusammenhänge, auch kulturell differente Traditionszusammenhänge, in einen Dialog oder Polylog oder so etwas in ein gegenseitiges Verhältnis bringen will. Das ist in der Gadamerschen Theorie der Hermeneutik außerordentlich schwierig. Und er selbst hat an solchen Stellen des Gesprächs oder der Diskussion stets gesagt, man kann eigentlich nur in einer der eigenen Tradition wirklich verstehen. Also dieses Einrücken in einen Traditionszusammenhang, da ist auch der Singular eins für ihn wichtig gewesen. Und das heißt aber nicht, dass Gadamer etwa sich nicht mit chinesischer Philosophie beschäftigt hätte, das hat er sehr wohl, oder mit indischer Philosophie zu Zeiten in seinem Leben, aber er hat gesagt, das müssen die anderen machen, also die Inder oder die Chinesen müssen uns erklären, es gibt da keinen wirklichen interkulturelle Zugangsweise. Es kann einen interessieren, da kann man sich darin vertiefen, aber eher für den Urlaub oder Feierabend, etwas fürs Wochenende ist das nicht ernsthaft, also philosophisch. Ich bin dann auf diese Parabel mit den Weintrauben etwas eingegangen, und das kommt heute ohne dies in anderem Zusammenhang noch einmal, diese Sufi-Parabel, die suggeriert in einer religiösen Konnotation und religiösen Assoziationswelt, suggeriert, dass eigentlich die Unterschiede zwischen den Kulturen oder dort sind es die Unterschiede zwischen den Religionen nur an der Oberfläche stattfinden. In Wirklichkeit alle dasselbe wollen, aber alle unterschiedlich sprechen, unterschiedliche Begriffe haben und darum kommen die scheinbaren Differenzen zwischen den Sprachen und den Kulturen. Es gibt mehrere solche Parabeln in der Sufi-Tradition und sie haben alle eins gemeinsam, sie stehen in einem Kontext, der direkt mit der Philosophie nichts zu tun hat, sondern in einem Kontext, wirklich religiösen Kontext. Also die These dahinter, auch bei diesen vier verschiedenen Weintraubenbezeichnungen ist, es gibt eigentlich nur eine Religion und eine religiöse Wahrheit und alle bestehenden Religionen sind gleicherweise von dieser entfernt oder auch nicht ganz gleicherweise, aber doch, sie sind alle von dieser entfernt, sind nur verschiedene Wege zu dem einen, worum es allen geht. Also es ist aus einem religiösen Zusammenhang, ich habe es aber sozusagen auch für philosophische Diskurse und nur für solche zu interpretieren versucht. Ich bin dann auf eine erste Schwierigkeit eingegangen, dass bei interkulturellen Begegnungen auch stattfinden kann, ein reines Nicht-Verstehen. Ich habe Ihnen da ein paar Beispiele genannt, die inzwischen auch auf der Homepage, also im Moodle, drin sind, allerdings erst seit heute früh. Mängelzuschreibungen an eine andere Kultur können bedeuten, dass die quasi unzugänglich, als nicht verstehbar und daher auch nicht deutbar, also einer hermeneutischen Zugangsweise verschlossen betrachtet wird. Die Voraussetzung dabei ist natürlich, dass Kulturen so etwas wie geschlossene Gebilde darstellen, mit klaren, scharfen und beständigen Grenzen gegeneinander, die nicht ineinander übersetzbar sind. Und über diese Kulturproblematik haben wir ja schon zu Beginn des Semesters gesprochen. Es geht also um eine interkulturelle Hermeneutik, kann es nur dann gehen, wenn überhaupt Verstehen möglich ist und auch Deuten des Verstandenen möglich ist. Und da an der Stelle sind wir letztes Mal angelangt, gegen Ende hat Elmar Hohlenstein diese 12 Daumenregeln, wie er das nannte, zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse, also ein sehr vorsichtiger Titel, ausgeführt, und bei denen haben wir dann letztes Mal abgebrochen. Sind nur Daumenregeln zur Vermeidung von Missverständnissen oder zur Reduktion von Missverständnissen. Die drei ersten habe ich schon genannt. Das ist die Rationalitätsregel. Man solle Menschen einer fremden Sprache oder Kultur möglichst kein unlogisches oder vorlogisches Denken zuschreiben. Das ist eine sehr allgemeine Regel, wie meistens die ersten, die man da anführt, äußerst allgemein sind, keine Methodologie noch darstellen, sondern bloß eine Vorsichtsregel ist. Diese Regel taucht auch als unter dem Titel eines Principle of Charity, der Milde, der Nachsichtigkeit, in der analytischen Philosophie auf, bei Quine und Davidson, das habe ich erwähnt letztes Mal, und Hohlenstein nennt sie manchmal auch die Billigkeitsregel. Billigkeit ist allerdings ein Wort der deutschen Sprache, das in dieser Bedeutung, wie erst verwendet, fast nie mehr verwendet wird. Nur noch in der Rechtsliteratur, in der juristischen Literatur gibt es das Billigkeitsprinzip. Also Sie assoziieren wahrscheinlich mit billig auch, was ich gewöhnlich assoziiere, den Sommerschussverkauf oder so etwas. Reduzierte Preise oder niedrige Preise. Damit, das ist nicht gemeint, sondern Billigkeit, so wie es da verstanden wird, ist ein alter deutscher Ausdruck für angemessenes Verhalten. Dem besonderen Fall angemessen sich verhalten. Billig sich verhalten. Wir verwenden es kaum mehr in dieser Bedeutung. Aber es war ein gutes Wort. Wir haben eigentlich, das englische Charity ist auch nicht optimal, weil es so an mitleidiges, irgendwie auch eben mildtätiges Herangehen erinnert. Und das ist eigentlich nicht gemeint, sondern ein billiges Urteil in dieser alten Rechtssprache war eines, das nicht absieht von dem Kontext, von dem sozialen, kulturellen oder persönlichen Kontext eines Falles, sondern das eben auch kontextbezogene Überlegungen anstellt. Also nicht ein alles über einen Kamm scheren, sondern eine offene Zugangsweise. Die zweite, die Zweckrationalitätsregel, war, dass Menschen in der Regel sollen, alle diese Regeln sind so gemeint von Hohlenstein, man soll annehmen, wenn einem etwas fremd erscheint oder unverständlich fremd ist, dann soll man es annehmen, dass diese Äußerung anders gemeint sein könnte, als der Wortlaut darlegt. Dass dahinter ein Zweck verfolgt wird, mit dieser sprachlichen oder sonstigen sinntragenden Äußerung, ein Zweck verfolgt wird, der nicht auf Anhieb erkennbar ist, die Zweckrationalitätsregel. Die Natürlichkeits- oder Menschlichkeitsregel habe ich auch noch erwähnt letztes Mal. Man nimmt sinnvollerweise an, dass der eigene Wissenshorizont nicht ausreicht oder zu erweitern ist, wenn man fremdkulturelles Verhalten oder fremdkulturelle Texte als unsinnig oder unverständlich begegnet. Dann kommen zwei, die vierte und fünfte Regel, die sind eigentlich spiegelgleich. Er nennt die eine die Nos Quoque oder auf Deutsch auch wir, Nos Quoque, Lateinisch, Deutsch, auch wir, Regel, und darunter meint er, nicht nur die anderen, sondern auch wir verhalten uns der Tendenz nach unter gleichen Bedingungen gleich. Das ist eine hypothetische Annahme für einen Verstehensprozess, das muss sich nicht bewähren, das muss nicht wirklich zutreffen, aber es ist sinnvoll, auch daran zu denken, dass das möglich ist. Unter gleichen Bedingungen verhalten wir uns so wie die an deren Verhalten oder deren Denkweisen uns etwas seltsam oder fremd erscheint. Also er fährt dann fort im Text, wenn man in einer fremden Kultur sich an etwas stößt, das man beim besten Willen nicht unwidersprochen hinzunehmen bereit ist, ich habe da etliches ausgelassen im Zitat, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man vergleichbare, wenn nicht noch ärgere Vorkommnisse auch in der eigenen Kultur findet, in ihrer Geschichte wie in ihrer Gegenwart. So der Wortlaut. Das ist eine sehr problematische Angelegenheit. Auch die Umkehrung, die fünfte Regel, die Vos Quoque bei euch ist dasselbe zu erwarten wie bei uns, also ihr auch, so wie wir auch, das ist eine Umkehrungsregel. Sehr problematische Angelegenheit, insbesondere wenn man dann an Beispiele denkt, die ja wirklich problematisch sind zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung. Also wenn man etwa an die Fälle denkt, die zwischen dem islamischen Bereich und dem westlich-liberalen Denken auf dem Gebiet der Menschenrechte verhandelt wurden und werden oder auch nicht verhandelt werden, wo sich da Widersprüche zeigen, dann sieht man erst die Problematik einer solchen Regel und muss sich überlegen, geht das überhaupt? Also macht das Sinn, so vorzugehen, oder haben diese Nos Quoque und Vos Quoque Regeln nicht wirklich ihre Grenzen? Es gibt drei grundsätzliche Streitpunkte im Zusammenhang mit den islamisch verstandenen Menschenrechten. Das ist die Religionsfreiheit, die Gender- oder Geschlechtergerechtigkeit und die Körperstrafen. Um eine dieser drei Punkte geht es eigentlich immer. Und dann gibt es unterschiedliche Intensität, weil es ja auch verschiedene Rechtsordnungen und Scharia-Auslegungen gibt, etc. Aber da ist eigentlich so eine Regel wie, wir haben auch Gender-Ungerechtigkeit in der abendländischen Kultur. Das ist noch einleuchtend. Ja, das ist eigentlich nicht schwer historisch. Ich habe letztes Mal mit diesen Ambola-Waben, ich habe die Wörter nicht verwendet, also eine Gesellschaft denkbar wäre, die wo beide Geschlechter gleicherweise abwaschen, wenn Sie sich an das Beispiel erinnern. Die wäre dann Ambola-Wab, und man findet in der Ethnologie-Literatur derartige Schilderungen. Es gibt solche menschliche Gesellschaften in der Geschichte, aber unsere europäische ist es nicht oder war es nicht. Und viele andere sind es auch nicht. Sie sind entweder wir, also männlich abwaschend oder weiblich abwaschend, was die Mehrzahl darstellt. Und wenn man dann aber jetzt nicht beim Abwaschbeispiel bleibt, sondern bei anderen auch einschneidenden Dingen von Ungleichbehandlung der Geschlechter, dann ist es einfach, reichen solche Regeln wie diese Nos Quoque und Vos Quoque nicht. Man findet dann schon natürlich in der eigenen Tradition ähnliche, vergleichbare Dinge, die einen an dem anderen stören, aber das führt eigentlich dann noch nicht weiter. Sechste Regel nennt, finde ich wieder sehr wichtig und weniger problematisch. Hohenstein nennt sie die Antikryptorassismus-Regel. Antikryptorassismus-Regel. Die gefällt mir besonders gut, weil ich einmal in einem Buch, in einem Sammelband zur Semiotik einen Aufsatz veröffentlicht habe mit dem Titel Sexismus ohne Sexisten. Und da habe ich so Kryptorassismus oder Kryptosexismus eigentlich in der Wissenschaft beschrieben, und das gibt es wirklich. Das ist dann sprachlich auch, muss man ziemlich viel analysieren, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann ist das sehr einleuchtend, das liegt nicht auf der Oberfläche. Hohenstein beschreibt die Sache so. Er spricht von einer heimtückischen Veranlagung von Menschen überhaupt. Jetzt ist eigentlich kein Menschenfeind, so viel ich ihn kenne, aber hat den Eindruck, Menschen überhaupt haben eine heimtückische Veranlagung, die man nach dem Neuen Testament als das Splitter- und Balken-Syndrom bezeichnen könnte, sein Ausdruck. Nämlich die Neigung, eigene Mängel bei anderen übersteigert wahrzunehmen. Also Mängel, die man selber hat und auch weiß, wenn man sie bei anderen sieht und wahrnimmt, dann besonders arg zu finden. Das ist ja den Balken im eigenen Auge, sieht man nicht im Neuen Testament. Und da sieht er das besonders in einem Rassismus oder auch Kryptorassismus, wenn nicht mehr explizit von Rasse oder explizit von Geschlecht die Rede ist, kann trotzdem implizit, stillschweigend so eine Haltung sich ausdrücken. Er beschreibt die Problematik dieser Kryptorassismusregel in dem Zusammenhang mit wieder einem Kulturbegriff, das nennt man nämlich einer ganzen Gruppe ein solches schlechtes oder abträgliches Denken oder Verhalten zuschreibt, nur dieser Gruppe und allen Mitgliedern dieser Gruppe. Also wieder mit einem Syndrom einer geschlossenen Kultur. Die siebte Regel, immer nur zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse, mehr nicht. Die siebte Regel nennt er die Personalitätsregel, und das ist etwas, was auch in der Kulturanthropologie oder in der Ethnologie heftig diskutiert wurde und nach wie vor eine echte Schwierigkeit darstellt. Hohenstein lässt sich da von Kant anregen. Immanuel Kant hat ja in seinen moralischen oder in seinen ethiktheoretischen Überlegungen den Menschen als Wert in sich, die Personalität des Menschen als Wert in sich definiert oder gesehen und daraus abgeleitet, ein Mensch dürfe einen anderen Menschen nie als bloßes Mittel zu seinem eigenen Zweck, also zu dem eigenen Zweck dessen, der den anderen mit dem anderen umgeht, verwenden. Also Mensch darf nicht als bloßes Mittel, es ist auch bei Kant manchmal kürzer formuliert, aber man muss es umständlicher sagen, weil bloß wenn man sagt als Mittel zum Zweck, dann ist es zu wenig. Nicht als Mittel zum eigenen Zweck, als bloßes Mittel zum eigenen Zweck. Und daraus folgt für Hohenstein, oder daraus folgert er, dass im Umgang mit anderskulturellen Texten, Menschen, Verhaltensweisen, diese nie nur als Gegenstand von Untersuchung behandelt werden dürften, sondern nur als Untersuchungspartner. Er fügt dazwischen ein, auch nicht als Untersuchungsmittel. Das ist ja, das stünde ja dazwischen. Denken Sie an eine ethnologische Feldforschung oder kulturanthropologische Feldforschung. Da forscht jemand mit wissenschaftlichen Kriterien und Methoden das Verhalten oder die Kultur einer fremden Gruppe. Und so tun wir es auch, wenn wir über alte über historisch entlegene Sachverhalte, dann reden wir und forschen wir mit heutigen Mitteln an einer historisch distanten Welt. Also da forscht jemand an einer distanten Gruppe und braucht einen Dolmetsch. Und dieser Dolmetsch ist dann nur ein Untersuchungsmittel und nicht mehr. Und Thornstein sagt, das ist eigentlich beides falsch. Als bloßer Untersuchungsgegenstand darf man es nicht betrachten und auch nicht als Untersuchungsmittel, sondern als Untersuchungspartner. Wieder, das ist, finde ich, ich habe es auch nicht länger zitiert hier im Buch, aber das ist eine problematische Angelegenheit, wenn man sie sich in der Praxis überlegt und vorstellt. Also man müsste dann zum Beispiel, also das sagt Hohenstein auch selbst im Text, Sie haben das Recht, selbst angehört zu werden und Gegenfragen zu stellen, bevor ein Urteil über Sie veröffentlicht wird. Ja, diese Menschen einer anderen Kultur oder einer anderen Zeit, in der Geschichtswissenschaft wäre das die andere Zeit, haben ein Recht, selbst gehört zu haben, bevor ein Urteil über Sie veröffentlicht wird. Denken Sie nach, ob Ihnen das als Praxis schon irgendwo wirklich überzeugend begegnet ist. Begegnen tut einem was ganz anderes. Also es gab vor circa 10 Jahren eine ähnliche Afrika-Filie wie jetzt mit der Fußballweltmeisterschaft. Da hat es damals vor 10 Jahren Surasa Afrika gegeben, ein Projekt, das in allen Landeshauptstädten und auch in kleineren Städten zu Veranstaltungen geführt hat. Und ich habe damals mitorganisiert den Bereich Wissenschaft in Afrika. Und da gab es Veranstaltungen in Innsbruck und Graz und Wien etc. Und am Schluss gab es ein Memorandum dieses Surasa Afrika, was folgt aus diesen Diskussionen, die wir da hatten mit afrikanischen Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen. Und ein Punkt, der daraus gefolgt ist, und das wurde dann auch im Parlament feierlich abgelesen und beschlossen und veröffentlicht etc., passiert ist weiter nichts nach diesen Feiern. Ein Punkt aus diesem Memorandum betrifft genau das, wovon ich jetzt rede. Nämlich, da war gefordert, dass alle Forschungen von europäischen oder nordamerikanischen, von Forschern aus Industrieländern, alle Forschungen, die in Afrika stattfinden, ob sie nun das Vorkommen von Bodenschätzen betreffen oder ethnologische Forschungen über das Verhalten dieses und jenes Volkes oder kunsthistorische Forschungen und so weiter, dass alle Forschungen, die da in Afrika von anderen gemacht werden, jedenfalls an den Nationalbibliotheken Afrikas deponiert werden müssen, dass die dort vorhanden sein müssen. Also es war nicht gefordert, dass afrikanische Kommissionen vor der Veröffentlichung etwa diese Texte prüfen, aber sie müssen es selbst lesen können, sozusagen. Das ist keine sehr großartige Forderung, möchte man meinen. Wenn Hohenstein hier sagt, die anderen dürfen nur als Untersuchungspartner, dann muss diese Partnerschaft ja was bedeuten, etwas mehr sein als bloßer Gegenstand. Und dieses wurde dann zwar von der österreichischen Delegation in Brüssel auch einmal vorgeschlagen, dass man zumindest, was die europäischen Forschungen betrifft, in der EU das so regelt, dass diese Forschungen über außereuropäische Regionen, Sachverhalte etc. dort auch deponiert werden, dort zugänglich gemacht werden. Und das war dann zu teuer. Das war dann irgendwie, hat sich da auch das wieder verlaufen und nicht realisieren lassen. Also es ist eine schöne Idee, finde ich, und man kann das auch anders schildern, als ich das jetzt getan habe. Man kann das auch mit positiven Erfahrungen belegen, dass die schon etwas bewirkt, wenn man das andere als Partner sozusagen grundsätzlich wahrnimmt und nicht als Gegenstand. Aber die Gefahr, dass eine solche Regel immer und überall befolgt wird, ist gering. Die achte ist etwas wieder ganz anderes. Die achte Regel bei Hohenstein, er nennt sie die Subjektivitätsregel, und das scheint dem vorherigen ein bisschen sogar zu widersprechen. Die fordert, dass man Selbstdarstellungen gegenüber stets sehr kritisch sein soll. Also wenn man auf Selbstdarstellungen stößt bei Vertretern anderer Kulturen, dann soll man sich fragen, in welcher Zielsetzung geschehen die. Also ich lese Ihnen da nur seine knappe Kennzeichnung vor. Menschen neigen, je nach ihrer Verfassung und der Art der Begegnung, zu Selbstüberschätzung, Selbstüberhöhung, Selbstverschönerung oder aber zur Selbstunterschätzung, Selbsterniedrigung, Selbstanschwärzung. Beides kommt vor, und die Selbstdarstellung darf jedenfalls nicht das letzte Wort sein. Das ist die beiden, wenn man die beiden Regeln wieder zusammennimmt, da möchte ich noch ein Negativbeispiel sozusagen erzählen, das nicht aus der interkulturellen Philosophie, sondern diesmal aus der Geschichtswissenschaft stammt. Man hat in den 70er und 80er Jahren entwickelten Richtung der sogenannten Alltagsgeschichte. Damals hat sich das sehr, sehr entwickelt, dieses Gebiet der Alltagsgeschichte. Und da gab es auch die Maxime, dass diejenigen, die man interviewt hat, von denen man die Materialien sozusagen hat, dass diejenigen das Manuskript lesen sollen und zustimmen sollen, dass man dann als Historiker oder Wissenschaftler daraus gemacht hat. Und so haben zwei damals hoch angesehene und aufstrebende Historiker in Süddeutschland, in Südwestdeutschland eine Untersuchung gemacht zur Zeitgeschichte. Alltagsgeschichte ist ja immer Gegenwartsgeschichte gewesen, oder ist es nach wie vor, zur Zeitgeschichte über die Entwicklung einer Kleinstadt in Baden-Württemberg während des Dritten Reichs. Und da haben sie eben auch den damaligen Bürgermeister und den damaligen Parteichef der NSDAP dort und so weiter interviewt und dargestellt, und die haben nicht zugestimmt dieser Darstellung. Und nach der Autoren eigener Meinung durften sie es also nicht veröffentlichen. Sie durften diese Darstellung erst veröffentlichen, wenn sozusagen alle zustimmen. Es haben nie alle zugestimmt, und dieses Projekt war eines der legendär missratenen oder gescheiterten Dinge, weil viele davon wussten, diese war eine ganz ausgezeichnete und angelegte Studie, die in Fachkreisen schon sehr bekannt war und die hätte viel gebracht, aber sie haben sie nicht veröffentlicht. Also das kann auch geschehen, und zwar wegen dieser Selbstüberhöhung, Selbstverschönerung oder auch Selbstanschwärzung. Nein, das ist glaube ich schon sogar etwas früher. Also wir haben das einmal diskutiert, es ist auch diskutiert in dem Band, den Hertha Dutschikal, Nagel Dutschikal und ich herausgegeben haben, 1982 oder so, Neue Ansätze in der Geschichtswissenschaft. Und da war das sehr aktuell, das waren keine Schüler.
Ja. Ich glaube, wir haben Wohnzimmer auch mal selber, und zwar im Rahmen eines Projektes zum Abitur, ja. Das gemacht haben, und genau dasselbe eigentlich.
Genau dasselbe.
Vor der Block in ihrer Kleinstadt, ja. Nachher konnten wir es nicht.
Ja.
Deswegen dachte ich, es gab dann, da gibt es immer in der Regel, ja. Das Interesse, meine Geschichte zu geben.
Ja, weil das zeigt auch so ein Scheitern, zeigt auch sagen wir, die Brüchigkeit solcher Regeln, und trotzdem kann man es nicht verwerfen, einfach. Ja? Aber wenn man es, deswegen wird wohl auch der Grund sein, oder er hat auch einmal so gesagt beim Vortrag, warum er das Daumenregeln nennt. Also man muss nicht jede immer und überall ganz hundertprozentig, sonst kommt nichts heraus, befolgen. sozusagen.
Aber damit scheitert ja prinzipiell jede Aufarbeitung an einem Prinzipwarten
sozusagen. Das ist die Frage, ob damit jede Aufarbeitung scheitert. Es gibt da schon auch noch graduelle Unterschiede. Damals, also das war ja in den 80er Jahren ohne dies ein viel diskutiertes Thema, mit vielen Publikationen, wie man eigentlich wirklich aufarbeiten kann, zum Beispiel den Entnazifizierungsprozess in Österreich oder konkret den Entnazifizierungsprozess an der Universität Wien. Da gibt es dieses Buch von Gernot Heiß und anderen herausgegeben, 1988 erschienen, Willfährige Wissenschaft. Auch der Titel selber ist schon ein bisschen aggressiv, nicht? Die Willfährige Wissenschaft zu verschiedenen Disziplinen der Universität Wien in der Zeit des Nationalsozialismus, Aufarbeitung. Ja, waren ja nicht alle mehr am Leben, also es konnten gar nicht mehr alle dieser Aufarbeitung sozusagen oder der Art der Darstellung zustimmen, aber sie hätten auch nicht zugestimmt. Ich habe da persönliche, also auch editorisch persönliche Erfahrungen, und wenn ich mir denke, jemand arbeitet meine Jugend auf in irgendeiner Weise, dann möchte ich auch nicht jeder Darstellung zustimmen, nehme ich einmal an. Das ist eine schwierige Sache. Und so ist es eben auch beim Umgang mit fremdkulturellen Dingen. Das ist auch eine Art fremdkulturelles Phänomen, wenn man ehrlich ist. Gut. Die neunte Regel, die halte ich wieder methodologisch für wirklich durchführbar und auch sehr wichtig. Er nennt sie die Ontologie-Deontologie-Regel. Deontologie ist Ihnen wahrscheinlich geläufig, die Lehre vom Sollen. Die Deontologie, die deontische Logik, ist die Sollenslogik oder normative Logik. Ontologie, Deontologie. Da will er darauf hinweisen, dass wenn man von Normen spricht oder wenn explizit Normen formuliert werden in einem fremdkulturellen Text, dann darf man daraus nicht schließen, dass diese Menschen sich an diese Normen halten, sondern man muss eher vielleicht davon ausgehen, dass sie sich gerade nicht daran halten. Sonst wären die Texte nicht voll mit diesen Vorschriften. Also wenn er bringt da ein Beispiel in seinem Text, das ich nicht zitiert habe, wenn da ein Bericht eines portugiesischen Jesuiten aus dem 16. Jahrhundert in Japan etwas über das Verhältnis der Geschlechter in Japan beschreibt und das damit beschreibt, dass die einen vor und die anderen hinter ihnen gehen, also die Frauen dahinter gehen und so weiter, nicht nebeneinander gehen, dass da eine Hierarchie sich zeigt, dann sagt Hohlenstein, erstens ist damit nicht gesagt, dass die wirklich hintereinander gegangen sind, das könnte ja von Japanern so gehört haben. Also die sollten eigentlich hinter dem gehen, aber möglicherweise haben sie das gar nicht getan. Also das muss man schon einmal anzweifeln, wenn recht betont wird, bei uns wir verhalten uns so und so, dann muss man zweimal hinschauen, ob das dann tatsächlich auch der Fall ist. Und zweitens, was es bedeutet, ist damit nicht gesagt. Also aus dieser Ontologie, aus der Ist-Beschreibung folgt nicht unbedingt die Norm und umgekehrt. Es gab nach dem Siebentageskrieg, also das sind Ihnen wahrscheinlich nicht mehr so geläufige Erinnerungen, aber ich war damals jung und da nach dem Siebentagekrieg gab es einen Witz über die Beduinen im Sinai, dass jetzt die Beduinen Frauen vor den Männern gehen. Am Sinai, wenn sie eine Wanderung machen. Früher sind sie hinter dem Kamel gegangen, auf dem der Mann saß, und jetzt gehen sie vorne. Das ist aber, wurde dann erklärt wegen der Minen so. Was ein sehr makabrer Witz war und eigentlich auch ein sehr unwahrscheinlicher, wegen der Reproduktion, die damit sozusagen reduziert wird. Zehnte Regel, die Entpolarisierungsregel, oder er nennt sie auch Antikulturalismusregel. Das ist zwar auch methodologisch nicht so eindeutig anwendbar, aber der Hinweis von Hohlstein, den halte ich da schon für sehr wichtig. Nämlich, er sagt, dass in sehr vielen Darstellungen von Kulturen oder kulturellen Sachverhalten findet man eine Polarisierung vor. Also, es ist Ihnen mit Sicherheit auch schon untergekommen, irgend so ein Schaubild oder eine Tabelle, wo links die Eigenschaften und Tugenden und Laster der westlichen Welt und rechts die Eigenschaften, Tugenden und Laster der ostasiatischen Welt geschildert werden. Also ich habe direkt so etwas vor Augen, Sie finden auf meiner Homepage irgendwo, wenn Sie es suchen, China-Bilder, so eine Zusammenstellung europäischer China-Bilder. Und am Schluss habe ich so ein China-Bild in einer Tabelle zitiert, ganz gegenwärtig, von einem chinesischen Autor. Da steht eben links rationales Verhalten, das sind die Abendländer, rechts intuitives Verhalten, das sind wir Chinesen. Da steht links mehr männliche Eigenschaften, rechts mehr weibliche Eigenschaften. Und für alles das kann man natürlich dann Belege finden in der Literatur und so weiter. Aber Hohlstein weist da auf diese Polarisierungstendenz hin, immer etwas aufzubauen, das eine direkte Entsprechung, hell, dunkel, Mann, Frau, Intuition und Rationalität etc., aktiv, passiv, und so weiter, emotional, rational, also davor warnt er. Und die Warnung geht nicht dahin, dass man gänzlich solche Beschreibungen vermeiden könnte oder auch nur vermeiden sollte, sondern dieses Zweierschema ist eigentlich fast immer zu bezweifeln. Also es gibt fast nie dann wirklich diese schöne, klare, polare Unterscheidung. Elfte und vorletzte Regel, die Inhomogenität. Man soll annehmen, dass Kulturen immer inhomogen sind, dass sie sich selbst verändern. Ja, trivial könnte man fast sagen, wer hat das jemals anders gesehen? Ist nicht trivial, sondern von Ethnologen bis zu Philosophen, quasi von Levi Brühl bis zu Hegel finden wir explizite Aussagen darüber, dass es sogenannte kulturell statische Gesellschaften gibt, dass die Naturvölker oder die primitiven Völker und Gesellschaften statisch sind, homogen und statisch. Also es findet keine Veränderung statt. Hegel, so wie sie jetzt sind, waren sie immer, sagt er über die Afrikaner, ganz generell, und werden es auch immer bleiben. Also ohne eine äußere Einwirkung gibt es keine Veränderung. Das, meint Hohlstein, ist ein Irrtum und bei näherem Hinsehen zu irgendeinem fremdkulturellen Sachverhalt bemerkt man auch, dass das so nicht stimmt. Die letzte fällt heraus aus der Reihe dieser Regeln und ist eigentlich nur bei einem Philosophen überhaupt zu erwarten. Er sagt, man sollte auch eine Agnostizismus-Regel, Agnostizismus, in Betracht ziehen. Und die beschreibt er so: Es gibt Geheimnisse, die in allen Kulturen und über sie hinweg transkulturell ein Geheimnis bleiben. Man wird darauf gefasst sein müssen, in keiner Kultur eine befriedigende Antwort auf die Frage von Leibniz zu finden, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Also auf diese Leibniz-Frage, glaubt Hohlstein, gibt es in keiner Kultur eine Antwort. Und was kann man mit solchen Fragen dann doch noch tun in dem Umgang mit fremdkulturellem Denken? Ich zitiere, was man in anderen Kulturen erwarten kann, ist höchstens, wie man vor solchen Fragen Halt macht. Also sie gar nicht stellt oder damit lebt, dass sie, wenn sie gestellt werden, nie eine Antwort erfahren werden. So viel zu diesen Regeln von Hohlenstein. Haben Sie dazu Fragen oder noch Bemerkungen, Nachträge? Der Text ist, glaube ich, nicht als Ganzer im Internet, aber ich sollte ihn wohl hineingeben. Ich muss schauen, ob er überhaupt... Ich habe die Stelle angegeben, wo er publiziert ist, aber... Er wäre praktisch, wenn er da wäre. Keine Fragen? Gut. Dann gehe ich zur dritten Stufe. Also nicht verstehen, missverstehen und jetzt Verständigung. Wie sagte Ihr Professor an der WU, deutendes Verstehen. Jetzt also verstehen und deuten. Wie soll man das bei kulturell differenten Texten? Ich habe Ihnen schon vergangene Woche Mal erwähnt. Amada Mal, bei mehreren seiner Texte, und es sind einiges, was er zur interkulturellen Hermeneutik geschrieben hat, betont, es gebe da drei Optionen. Mal spricht immer von drei Optionen, drei möglichen. Einerseits einer Identitätshermeneutik, die sozusagen sich selbst, die davon ausgeht, sich selbst, dass man sich selbst, die eigene Kultur und auch alle anderen Kulturen hinreichend und ausschließlich versteht und mit den Mitteln der eigenen Kultur auch das andere beschreiben kann. Ein zweiter Typus, eine zweite Option ist das, was Mal die Differenz-Hermeneutik nennt. Es gibt eben keine Brücken zwischen kulturell differenten Sinngebilden, eigentlich Unübersetzbarkeit überall. Und beides hält er für falsch und sagt, eine analogische Hermeneutik, eine Hermeneutik der Analogie. Er hat das leider nicht methodologisch näher je ausgeführt und darum möchte ich das mit auch Hinweisen auf die traditionelle Hermeneutik jetzt versuchen. In der europäischen Hermeneutik und nicht in jeder, zum Beispiel nicht in der buddhistischen Hermeneutik, was verwunderlich ist, aber in der europäischen Hermeneutik ist die Idee aufgetaucht in der Zeit der Romantik, dass dieses deutende Verstehen, dieses hermeneutische Vorgehen immer in einem Zirkel geschieht. Dann hat man das auch gleich so benannt, in einem hermeneutischen Zirkel. Und die kürzeste Fassung dieses zirkelhaften sprachliche Fassung ist, man solle die Teile aus dem Ganzen und das Ganze aus den Teilen interpretieren. Immer das Ganze aus den Teilen und die Teile aus dem Ganzen. Das ist der hermeneutische Zirkel. Es ist kein logischer Zirkel, es ist auch nicht in Wirklichkeit ein Zirkel, sondern wird immer irgendwie spiralenhaft beschrieben, aber doch Zirkel genannt. Aber ich möchte versuchen, das nach einem Autor, nach Sebaum, etwas deutlicher aufzugliedern. Was heißt das? Die Teile aus dem Ganzen und das Ganze aus den Teilen zu interpretieren. Und was heißt das in interkulturellen Zusammenhängen? Sebaum sagt, dieser Zirkel ist eigentlich sind eigentlich vier Vorgänge und nicht einer. Mehrfacher Vorgang. Er sagt, das erste ist, das Verhältnis von Textteilen und dem Textganzen ist damit gemeint. Das muss man betrachten. Also einen Absatz in einem Buch mit dem ganzen Kapitel oder ein Kapitel in einem Buch mit dem ganzen Buch, sagen wir einen einfachsten Fall. Oder einen Satz in einem Absatz mit dem ganzen Absatz. Ein Textteil mit dem Textganzen. Zweitens, das Verhältnis zwischen einer Sprache und einem Text als bestimmter Rede in dieser Sprache. Also das Verhältnis, da hat ja die Germanistik sowieso reiche Erfahrung und jede Literaturinterpretation, einen bestimmten Text aus einer bestimmten Zeit in den Kontext der Sprachentwicklung und der Kulturentwicklung einzugliedern. Drittens, das Verhältnis zwischen dem Autor als einer Ganzheit von Sinngehalten und dem Text als einem dieser Sinngehalte. Möglicherweise hat der Autor dieses Textes, um den es da geht bei einer Interpretation, mehrere Dinge geschrieben oder viele. Und da muss man diese, auch das ist ein teilganzes Verhältnis. Und viertens, das Verhältnis zwischen dem kulturellen Gesamtkontext und dem darin entstandenen und weiterwirkenden Text. Ich finde diese vier Punkte als eine sehr gute Beschreibung, die Sebaum da gegeben hat, von dem, was gewöhnlich hermeneutischer Zirkel, Sebaum heißt der. Was gewöhnlich hermeneutische Zirkel genannt wird, aber es ist in einer, es ist gar nicht so offensichtlich, dass hier das ständige Verwenden des Wortes Text das eigentliche Problem darstellt. Ich habe jetzt immer nur, und Sebaum hat immer nur von einem Text gesprochen und hat da offensichtlich so etwas gedacht, oder ich habe es jetzt auch so referiert, ein Kapitel in einem Buch, ein Absatz in einem Kapitel, also etwas, was schriftlich fixiert ist, was offensichtlich statisch aufgefasst, wo ganz klar ist, was das, der Teil ist und was das Ganze ist. Und dieser Text, dieses Kapitel in dem Buch hat einen Autor, dritte Stufe, das Verhältnis zwischen dem Autor als einer Ganzheit von Sinngehalten und dem Text als einem dieser Sinngehalte. Mit solchen Dingen haben wir es nicht immer zu tun, auch nicht in der eigenen Kultur und schon gar nicht, wenn es sich um Verstehens- oder Deutungsprozesse zwischen Kulturen handelt. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Text aus der indischen Literaturgeschichte, der heißt Ramayana. Davon gibt es eine deutsche Übersetzung bei Insel. Das ist eine gekürzte Übersetzung aus einem sehr großen Textbestand. Und dieser Text wird einem gewissen Valmiki zugeschrieben. Und so ist es ein Buch und erzählt eine Geschichte. Und man hört auch vielleicht noch im Vorwort des Übersetzers, oder kann man es lesen, dass diese Geschichte in Indien und in Südostasien jeder kennt und dass das ein Volksgut ist und dass, wenn eine Fernsehserie läuft mit dem Ramayana, dass dann niemand auf der Straße ist in Mumbai und so weiter. Also es ist ein sehr populärer Text, aber es gibt mindestens 350 Ramayanas. Also es gibt nicht einen Text Ramayana von Valmiki, den gibt es natürlich schon. Es gibt sozusagen einen klassischen Ramayana-Text und der wird einem Autor, dem aber sonst nichts weiter zugeschrieben wird, namens Valmiki, das ist schon eine ganze Besonderheit in der indischen Literaturgeschichte, dem vergleichbaren Bhagavad Gita oder Mahabharata, gibt es nicht so einen Autor, sondern wer ist da der Autor, das Volk oder wer? Aber es gibt nicht dieses eine Ramayana, sondern circa 350, sagt ein moderner indischer Forscher. Und diese Ramayanas im Plural unterscheiden sich. Die sind nicht die gleichen Figuren, die sind nur ein paar gleich. Sind die Episoden verschieden, die Motive sind unterschiedlich. Der Aufbau der Erzählung ist verschieden. Es ist ein Werk sozusagen der Volkskultur. Und die Valmiki-Variante oder Valmiki-klassische Valmiki-Version ist sozusagen die hochbrahmanische, die sanskritnahe Version, die klassische, die hochliterarische Form des Ramayana-Stoffes, der in so vielfältiger Form vorkommt. Welcher ist da das, was ist das Ganze? Darf man in so einem Fall, wenn es um die Interpretation etwa des Verständnisses von Tugend oder von Gerechtigkeit, worum es im Valmiki Ramayana ununterbrochen geht, im indischen Denken, wenn man da auf diesen Text zurückgreift, darf man dann auf nur einen Text überhaupt zurückgreifen oder muss man eigentlich die Vielheit, die unterschiedlichen Ansatzweisen, die alle mit einer ähnlichen Geschichte verbunden werden, berücksichtigen? Da zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen dem Autor und einer Ganzheit von Sinn gehalten, da kann der Autor sozusagen die indische Kultur sein. Ein sehr vager und vielsprachiger und nicht klar abgrenzbarer Autor. Da auch das Verhältnis von Textteilen und Textganzem verschwimmt in so einem Fall. Also wenn man darüber hinausgeht, dass die Hermeneutik, und das muss man, darüber hinausgehen, dass die Hermeneutik es nur mit explizit fixierten Texten, wie eben gedruckten Büchern oder dergleichen zu tun hat, sie hat es zu tun immer mit der Gesamtheit von Sinngehalten, dann werden diese Punkte nicht überflüssig. Ich glaube, es sind immer noch die vier Punkte, die Sebaum aufgezählt hat, ein sehr guter Leitfaden, aber man darf sie nicht mehr wörtlich nehmen. Also man darf nicht mehr wörtlich verstehen den Autor und dann etwa fragen, was hat sich Valmiki gedacht mit diesem und jener Erzählung, wen wollte er ansprechen, sondern man wird auf eine viel buntere Realität verwiesen. So viel als Bemerkung zu diesem Zirkel der Hermeneutik. Und ich komme zu einem anderen Punkt, außer Sie haben jetzt Fragen. Bitte. Ah, ich weiß nicht, wer zuerst war. Bitte. Ja. Und werden immer noch, es entstehen ja immer noch Ramayanas, ja, über Jahrhunderte. Also Sie haben bei mir auch ein Kapitel drin in dem Buch, wo ich versucht habe, allerdings sehr, sehr kurz versucht habe, auch die indische Philosophietradition zu umschreiben. Und da gehe ich auch auf diese beiden Texte kurz ein. Und da lese ich zum Beispiel, und ich habe das damals ziemlich recherchiert in der Indologie, also einen Versuch, keine Fehler zu machen, das Mahabharata wird zwischen 400 vor und 400 nach datiert. Zwischen 400 vor und 400 nach. Ja, es ist ja fast wie das Alte Testament, so eine Entstehungsgeschichte. Ja, Moses 1 bis zu Makkabäer, das ist auch ungefähr so ein Zeitraum. Oder, ja, und es sind sehr unterschiedliche Texte, die jetzt das Mahabharata sind. Und beim Ramayana ist es halt etwas anders, weil da eine klassische Ausformulierung, die als Valmiki als Verfasser hat. Und da denkt man sich, dass es dann einigermaßen deutlicher, wann der gelebt hat und wann das entstanden ist. Aber meine damaligen Versuche festzustellen, wann das datiert wird, waren auch nicht sehr ergebnisreich. Das Ramayana wird zwischen 400 und 200 vor datiert. Also immer noch eine ziemliche Bandbreite, man weiß es nicht genau und man hat nicht andere Und es entsteht immer wieder neu. Es ist sozusagen ein Text, der lebt. Also dieser indische Autor, den ich da vorhin angesprochen habe, dieser Ramayana-Forscher, der sagt ja, es gibt niemanden in Indien oder in Südostasien, der das Ramayana zum ersten Mal liest, wenn er es liest. Also wenn er das Ramayana liest, dann hat er schon x-mal sozusagen gelesen gehabt, bis er überhaupt lesen lernt, weil das so lebendig ist. Also es ist ein lebendiger Text. Es gibt auch in unserer Kultur solche Texte, die ähnlich sind. Die Nibelungen sind es nicht, aber die Bibel hat zumindest für zeitweise in der europäischen Kultur so eine auch Rolle durchaus gespielt, außer dem Umstand, dass es nicht neu entsteht. Aber ja, aber jetzt, was, ich bin ein bisschen schnell auf, habe schnell reagiert. Was haben Sie gesagt vorhin? Ja. Also gerade diese indischen Geschichten, die werden in einem Artikel diskutiert, den Sie dann im Herbst lesen können, wenn Polylog Nummer 24 erschienen sein wird. Polylog Nummer 24 wird im November oder Dezember erscheinen und den Schwerpunkt Übersetzung haben, und da gibt es einen Beitrag aus Indien und der diskutiert solche Fälle. Dort habe ich das her. Bitte.
Das heißt, es ist eigentlich sehr üblich, zum Westen, also dass eine Werktradition letztendlich mit einer bestimmten literarischen Ausdrucksform verbunden wird. Zum Beispiel, wenn man von Faust spricht, denkt jeder oder nennt man auch immer den Goethe.
Ja. Ja, das ist ein vergleichbarer Fall, ja. Ja, haben Sie vollkommen recht. Also, das ist uns eigentlich sehr vertraut in der eigenen Tradition. Ne? Also, wobei ja die Klassiker dann auch wieder weiterwirken können und etwas anderes hervorbringen. Ich habe jetzt assoziativ gedacht, es gibt ja auch von Gounod noch den Faust, also nach Goethe sozusagen, ja, aber deutlicher ist es noch bei Shakespeare, kommt mir vor. Ja, sondern findet sich schon in einem persischen, in einer persischen Erzählung, und es findet sich wieder bei Boccaccio im Decamerone oder irgendwo oder bei Chaucer oder so, und es findet sich dann wieder bei Verdi, ja, sagen wir mal, nach Shakespeare oder bei Schlegel. Also das ist ein lebendiges Geschehen und es ist ein unabgeschlossenes. Also so wie der Sebum, und ich halte es nach wie vor für eine ganz gute Idee, diesen Zirkel so in vier Teilen zu beschreiben. Aber wenn man es nur so liest, dann hat man den Eindruck, es ist ein abgeschlossenes, je abgeschlossenes Geschehen. Und das ist das deutende Verstehen sicher nie. Und das macht einen darauf aufmerksam. Ja.
Dann verstehe ich nicht ganz, wie Sie dann zum Beispiel die Kategorie Größe, das Ganze verstehen wollen. Beim Autor ist nicht
relativ. Es ist relativ. Na, voll, also absolut relativ, dieses Ganze. Also, das ist ein Buch, angeblich. Ja? Und da ist das Ganze klar, das ist das, was da drin steht. Ja? Aber ich lese es nicht so. Also, für mich ist es stellenweise sehr inkomplett. Also, ich habe da Dinge nicht hineingenommen, aus Zeitgründen und weil ich es nicht ausarbeiten konnte. Also für mich ist das ein anderes. Und für Sie vielleicht auch wieder etwas anderes, dass das Ganze ist immer nur relativ zu etwas anderem. Ganz. Also in sehr trivialer Hinsicht ist das ein Ganzes. Aber wirklich nur in der trivialen Hinsicht, dass es so und so groß ist, so und so viele Buchstaben enthält und so viel Euro kostet oder was. Und da hat man das Ganze. Aber nur in dieser äußerlichen Hinsicht, also nicht mehr. Also ich verstehe es metaphorisch, dieses Ganze. Es ist immer noch das Ganze von einem verweist auf ein anderes. Was ich zum Beispiel nicht hineingeschrieben habe in dieses Hermeneutik-Kapitel da in dem Buch, das sind diese realen Versuche auch der Wissenschaftstheorie, die es gab und gibt, sozusagen das Ganze besser zu definieren. Das Ganze, das einen hermeneutisch relevanten Teil in sich enthält, besser zu definieren. Es gab einen sehr interessanten Versuch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, als in der Wissenschaftstheorie überall eigentlich diskutiert wurde die Idee von einer Einheitswissenschaft. Sowohl unter Marxisten als auch Nicht-Marxisten war diese Idee sehr verbreitet, dass alle Wissenschaften in bestimmter Weise eine Einheit darstellen müssen, und zwar nach ihren Methoden. Es muss eine grundsätzliche Einheit, methodologische Einheit aller Wissenschaften geben. Und worin könnte die bestehen? Was wäre sozusagen das Kriterium, nachdem man sagen könnte, das ist eine Wissenschaft und das ist keine? Da wurde von der analytischen Wissenschaftstheorie immer vorgeschlagen, die Subsumptionstheorie der wissenschaftlichen Erklärung. Also irgendetwas wie Subsumption, logische Subsumption muss gegeben sein, um das, was dabei herauskommt, eine Wissenschaft zu nennen. Was war damit gemeint? Am einfachsten lässt sich das immer in der Physik oder in der Mechanik schildern, in Naturwissenschaften, auch nicht in allen, nämlich das Modell. Es gibt Hypothesen, allgemeine Annahmen irgendwelcher Art, es gibt Beschreibungen einzelner Sachverhalte und es gibt ein logisches Verhältnis zwischen diesen Beschreibungsaussagen und den Hypothesen. Dieses logische Verhältnis ist nicht unbedingt deduktiv, also es ist nicht einfach nur Ableitung, aber subsumptiv. Man kann die Einzelbeschreibung unter eine allgemeine Annahme subsumieren. Das haben sowohl marxistische als auch analytische Wissenschaftstheoretiker damals sozusagen Common Sense, das ist der allgemeine Begriff von Wissenschaft. Und in der Situation haben sich ein paar Leute gefragt, die sowohl Wissenschaftstheorie als auch Germanistik geliebt haben, haben sich gefragt, ist die Germanistik eine Wissenschaft? Und sie haben das quasi wie ein Experiment durchgeführt. Das war eine Gruppe von Forschern in München, die haben sich gefragt, gibt es in der Germanistik, in der real existierenden germanistischen Literatur, so etwas wie entscheidende Experimente, etwas Ähnliches wie ein Crucial Experiment, was dann eine Theorie bestätigt oder widerlegt. Gibt es diese Subsumption unter das Allgemeine oder ist das da anders? Und das Ergebnis war eigentlich, der eine der Autoren fällt mir noch ein, das ist Michael von Savigny gewesen in seiner Jugend. Kennen Sie vielleicht, er schreibt auch, er publiziert immer noch, Eike von Savigny, Interpretation in der Literaturwissenschaft hieß der Bericht, der dann im Fink Verlag erschienen ist in München. Und da hat sich gezeigt, dieser Subsumptionsbegriff geht so in seiner Allgemeingültigkeit nicht, es sei denn, man streicht eine ganze Liste von Disziplinen aus dem Verzeichnis der Wissenschaften. Also nicht nur die Germanistik, sondern eine ganze Reihe von Disziplinen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich jetzt geantwortet habe. Was haben Sie gesagt?
Ist ja das Ganze verschieden.
wie man das Ganze versteht. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder meine Assoziation zu diesem Savigny-Projekt damals. Das Ganze haben die dann damals so verstanden, dass sie gesagt haben, wir versuchen eine Diskussion zu isolieren, wo alle Teilnehmer der Diskussion über dasselbe diskutieren. Also es muss um eine Interpretationsdifferenz gehen. Alle Teilnehmer der Diskussion gehören einer Generation an, beziehungsweise sind gleichzeitig lebende Wissenschaftler. Es gibt nicht eine, die war im 18. Jahrhundert und eine ist jetzt oder so, sondern es ist beides gleichzeitig. Und die Diskussion muss einen Schluss bereits gefunden haben. Ja. Also das Ganze war dann bei denen im Experiment sozusagen künstlich von den Annahmen her eingeengt auf etwas Überschaubares. Aber es war trotzdem nicht überschaubar. Es ging um ein Hölderlin-Gedicht und um die Bedeutung eines Ausdrucks in einem Hölderlin-Gedicht. Und sie haben einen kurzen Zeitraum von Diskussionen von 2 Jahren nur analysiert, aber da alles analysiert. Und das war das Ganze. Und es hat sich gezeigt, es ist nicht das Ganze. Also auch dieses, so wie die Diskussion dann zu Ende gegangen ist, konnte man nicht sagen, warum sie eigentlich zu Ende gegangen ist. Ob jetzt die Frage geklärt war oder nicht geklärt war, konnte man nicht wirklich sagen, außer in einem sehr viel größeren historischen Kontext. Also das Ganze hat sich ständig erweitert. Ja? Und so ist die Normalität. Beim Übersetzen auch, wenn man einen Text übersetzt, ist, oder wenn Sie einen alten Text interpretieren, ist das ja im Grunde auch immer wieder, dass sich das ständig verschiebt und erweitert. Das, was das Ganze ist. Was die Teile verständlich machen soll. Gut. Keine Fragen mehr. Gut, dann zum letzten für heute. Raimund Panika. Hat einen Vorschlag gemacht in dieser Frage der fremdkulturellen Interpretation, den ich Ihnen kurz vortragen möchte. Er sagt, das Problem ist eigentlich folgendes. Man kann von 4 verschiedenen Vorverständnissen ausgehen. Man kann sagen, die Sinngehalte in einem kulturellen Kontext sind nie oder doch nie wirklich in einen anderen kulturellen Kontext übertragbar. Das heißt, das deutende Verstehen ist nicht wirklich möglich. Also A, ich habe das in einer ähnlichen Zeichnung auch verwendet für diesen separativen Zentrismus. Die Texte verschiedener Kulturen stehen nebeneinander. Es gibt keine Brücken. Es ist nicht so, dass dass man wirklich übersetzen könnte. Wer so etwas vertritt, muss natürlich trotzdem zugeben, dass es die Übersetzungen japanischer Gebrauchsanleitungen ins Englische gibt. Oder englische Gebrauchsanleitungen ins Japanische gibt. Und das wird er auch zugeben. Aber da wird er sagen, darauf habe ich ja letztes Mal mit dem Beispiel auch hinweisen wollen, das ist kein Problem. Denn da habe ich ja ein eindeutiges Praxiskriterium. Wenn die deutsche oder japanische oder was es immer ist, Gebrauchsanleitung funktioniert, das merke ich ja. Das ist eine praxisüberprüfbare Sache. Und so gilt es für Kochrezepte vielleicht, so gilt es eventuell auch für Musiknoten oder ähnliche Dinge, für Dinge, die man praktisch umsetzen kann. Aber nicht für andere Sachverhalte, da müsste man es so zeichnen. Also das wäre eine Annahme. Eine zweite Annahme wäre folgende, sagt Panikkar: Wir nehmen an, die Texte der verschiedenen Kulturen verhalten sich so zueinander, dass die auch nebeneinander bestehen, aber es gibt einen Überschneidungsbereich. Es gibt einen unter Umständen kleineren oder größeren Bereich der Überschneidung oder der Deckung sogar. Es gibt, jede dieser kulturellen Sinnwelten hat etwas mit der anderen gemeinsam und etwas haben sie alle miteinander gemeinsam und das ist das, worauf wir dann aufbauen und uns verlassen können. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, ich zeige sie hier, das ist die Geschichte mit der Sufi-Parabel, mit den vier Reisenden. Alle sind auf dem Weg zum Selben. Alle wollen Weintrauben. Alle sind auf dem Weg zur gleichen Wahrheit und niemand ist dort. Das kann man sehr optimistisch oder sehr neutralistisch zeichnen. Panikkar selber zeichnet das so. Da ist die Wahrheit, die Wirklichkeit, das Absolute in der Mitte und alle sind gleich weit weg von der. Die sind alle da drauf und sind auf dem Weg dorthin, aus verschiedenen Richtungen, mit verschiedenen Mitteln, aber sie sind alle gleich weit weg. In Wirklichkeit darf man das nicht, glaube ich, so optimistisch zeichnen, sondern müsste da, obwohl es nicht so ästhetisch ist, ein anderes Gebilde zeichnen, nämlich es gibt so ein Zentrum, die Wahrheit, das Gute, das Wirkliche, aber einige sind schon ganz nahe dran und andere sehr weit davon weg. Schauen wir mal so. Irgendwie. Das ist die realistischere Zeichnung, wenn man das Selbstverständnis von Kulturen betrachtet. Also die eine kann immer noch auch von Religionen im Übrigen weg, also nicht am Zentrum angelangt sein, aber das Eigenverständnis ist ja doch so, dass die anderen sehr viel weiter noch weg sind davon. Ja? Also die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit wäre, es gibt einen begrenzte Fähigkeit einer Kultur, die Welt zu beschreiben, die ist eingeschlossen von einer anderen, die schon etwas größer ist, die dieselbe Welt beschreibt, die aber die andere einbezieht und es gibt eine, die alle einbezieht. Das ist eine klassische Vorstellung von kulturellem Zentrismus, von exklusivem Zentrismus. Was soll man tun oder was ist realistisch an dieser Sache? Panikkar sagt, am ehesten das da mit einer Mischung mit dem da. Und er spricht davon, dass es so etwas gibt wie homöomorphe Äquivalente. Also Äquivalente gleich geltendes, äquivalent seiendes, was aber verschieden und doch ähnlich ist in den unterschiedlichen Kulturen, homöomorph. Ich lese Ihnen seine Definition vor. Es gibt homöomorphe Äquivalente und das sind nicht bloß wörtliche Übersetzungen. Also bei bloß wörtlichen Übersetzungen meint er, das geht auch eigentlich immer schief. Noch übersetzen sie einfach die Funktion, die ein Wort auszufüllen vorgibt, sondern sie geben eine Funktion zu verstehen, die der vermeintlichen Rolle dieses Wortes entspricht. Also es ist kein begriffliches, sondern ein funktionales Äquivalent. Er spricht von beidem, funktionales Äquivalent oder homöomorphes Äquivalent. Und der Text, auf den ich Sie dann hinweise und verlinke im Internet, ist eine Seminararbeit aus 2004, von Ursula Taborski, habe ich glaube ich noch nicht darauf hingewiesen, oder? Nein. Die hat in ihrer Darstellung wo auch diese Zeichnungen schöner sind, als ich sie jetzt gemacht habe. Aber sie ist so optimistisch gewesen, sie hat nur diese Variante, nicht die, die grafisch schwierigere, umgesetzt. Dieser Text schildert also diesen Ansatz von Panika, was eigentlich ein homöomorphes Äquivalent ist, und erläutert das dann an zwei Beispielen, an Übersetzungsproblemen aus der arabischen Philosophie, insbesondere der Naturphilosophie. Taborsky, in dem Text über Panika und im Anschluss an Panika, weist auf einen sehr allgemeinen Sachverhalt hin, der ähnlich wieder problematisch ist wie diese Frage nach dem Ganzen vorhin bei der hermeneutischen Zirkel. Er sagt, auch Panika muss immer, wenn man so nach homöomorphen Äquivalenten fragt, dann muss er bestimmte 1:1 Entsprechungen. Also es darf nichts total Fremdes geben. Das Fremde muss relativierbar sein in irgendeiner Weise, sonst kann man nicht nach der funktionalen Äquivalenz fragen. Und das schlüsselt Taborsky dann in ihrer Darstellung auf, und das möchte ich Ihnen auch noch zu bedenken geben. Die Arten der Fremdheit, die da überbrückt werden sollen, auf diese oder eine andere Weise überbrückt werden soll. Sie sagt, in der Geschichte ist es eigentlich so, dass wir sehr früh in Kulturen bereits den Gedanken finden, dass zwischen dem Denken und dem fixierten Denken, zwischen dem Gedachten und dem Buchstaben auf Papier oder was es ist, bereits etwas Fremdes, dass das fixierte Gedachte schon etwas Fremdes ist. Also die erste Brücke vom Gedanken zum Papier, da nennt sie Platon, sie könnte aber auch die Konfuzianer nennen oder die Daoisten, die chinesischen. Diese Idee kommt immer wieder und bis in die Gegenwart. Das, bei Platon liest sich das so, dass Sokrates eben sagt, man soll eigentlich nichts aufschreiben, also sie sollten nicht einmal schriftliche Prüfungen machen, im Grunde. In einer idealen Welt gibt es keine schriftlichen Prüfungen, sondern nur ein ständiges Miteinander sich austauschen. Ja? Aber es ist halt in einer idealen Welt. Was dazu Papier gebracht wird, das verliert den Autor, sagt Sokrates. Der ist dann zurückgetreten, das steht dann da und ist Objekt, Gegenstand und nicht mehr Leben. Eine zweite Brücke, eine zweite Fremdheit ist vom einem zum anderen. Also gleichsam von Autoren, Autorinnen zu Lesern, Leserinnen. Das ist eine sowieso dauernd erfahrene Problematik der Fremdheit. Sie selbst werden es wissen, wenn Sie etwas lesen, was Sie früher geschrieben haben, kann es Ihnen schon passieren, oder? Dass das fremd wirkt oder dass man nicht mehr weiß, warum hat man das jetzt so ausgedrückt und nicht anders, oder hat man es überhaupt ausgedrückt, was da gedacht wurde und so weiter. Dritte, von einer Sprache zu einer anderen. Verschiedene Sprachstrukturen, Redewendungen, Wortbedeutungen haben wesentlichen Anteil an der Schwierigkeit der Übersetzung oder des Verstehens einer fremden Sprache. Die translationswissenschaftliche Literatur ist voll davon, auch davon, wie man damit umgehen kann. Die wortwörtliche Übersetzung auch aus sehr nahe verwandten Sprachen wie dem Deutschen und dem Englischen, die sind ja wirklich nicht weit voneinander entfernt, ist die wortwörtliche Übersetzung eines auch nur einigermaßen komplexen Textes vollkommener Unsinn. Und Google Translate ist deswegen besser als andere vergleichbare Projekte derzeit, weil sie das vermeiden. Weil Google Translate auf einer anderen Idee des nämlich auf einer kontextuellen Idee beruht. Nächster Punkt, Fremdheit von einer Kultur zur anderen. das wird natürlich, das ist das eigentlich Schwierige oder das eigentlich auch relevante Zusammenhang der interkulturellen Philosophie. Und da gibt es fast nur die Beschreibungen oder die programmatischen Praxisregeln, wie ich sie vorhin von Hohenstein angeführt habe, auch von anderen Autoren, ähnliche Regeln und nicht mehr. Da reicht auch die Translationstheorie nicht wirklich hin, sondern da muss auch der Mythos des anderen übertragen werden in einen eigenen, oder man bleibt halt fremd mit Distanz. Denn nicht immer gibt es diese Äquivalenzen, von denen Banika spricht, oder den eigenen Mythos. Und zwei weitere Punkte, die sie noch nennt: auch von einem Geschlecht zu einem anderen in einer gegebenen Gesellschaft kann die ähnliche Fremdheit von Texten und Textverständnis der Fall sein, und natürlich von einer Zeit in eine andere. Also das sind dann solche Dinge, die Banika mit seinem Hinweis überall da, würde er dann sagen, überall da muss man fragen, wo sind die Äquivalenzen, die funktionalen oder homöomorphen Äquivalenzen. Also wo es nicht einander genau entsprechende Begriffe gibt, soll man sie auch gar nicht suchen, sondern man soll fragen nach dem, was die jeweiligen Begriffe in ihrem begrifflichen Umfeld für eine Funktion erfüllen. Dies lesen Sie dann sowieso auf der Homepage, aber sie heißt Urdu. Die sind relativ längst im Internet, in diesem Verzeichnis, wo ich so Seminararbeiten eben einen Sammelpunkt gegeben habe, da ist auch die Boskis Arbeit drin, aber ich werde jetzt von der Vorlesungs-Homepage auch dorthin verlinken. Es gibt noch eine zweite Seminararbeit zu Banika, die ich auch ins Internet gegeben habe, von einem chinesischen Kollegen, Shi Chen, der das im Bereich seiner Dissertation damals behandelt hat, dieses Übersetzungsproblem zwischen dem Chinesischen und Deutschen. Ja. Keine Fragen? Gut. Okay. Dann verrate ich Ihnen noch die zwei Prüfungsfragen zur Hermeneutik, die auch seit heute früh dort stehen. Und frage Sie, ob Sie damit was anfangen können im Zweifelsfall, Notfall. Erste Frage lautet: Beinhaltet Hermeneutik fremdkultureller Philosophie besondere Probleme? Also andere als anders. Und wenn ja, welche? Oder die zweite Frage: Diskutieren Sie Hohensteins Regeln und oder Banikas Vorschlag? Das sind die beiden Fragen, die ich heute früh eingeschrieben habe. Damit möchte ich für heute aufhören. Außer Sie wollen zur Prüfung vielleicht auch noch. Ja. Gerne.
Es ist so, die philosophische Bibliothek ist mittlerweile schon 10 Jahre alt und wir werden diverse Vorlesungen von Lehrern der Universität Bühne aus der Philosophie gehostet. Und wir haben zwei Projekte, Professor Rabowitz eingerichtet und philo.at/wiki und dann natürlich Vorlesungsmitschnitte. Und der Unterschied ist, dass dieses Projekt hier ein Wiki ist, das heißt eine Plattform, auf der kollaborativ alle Studierenden mitmachen können und in diesem Wiki einfach nur Links posten können zu bereits von anderen Studierenden ins Netz gestellten Vorlesungsmitschnitten. Das heißt, diese Vorlesungsmitschnitte, die man hier findet, sind nicht gehostet auf der Philosophischen Universität, sondern auf diversen Servern verteilt. Und hier in diesem Wiki finden sich nur die Links. Ihre Vorlesung hat dieses Semester jetzt zum Beispiel schon drin, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, Das Anliegen dieses Wiki ist einerseits, Lehrende eben darüber aufzuklären, was für Vorlesungen bereits schon im Umlauf sind, die auch früher schon gefunden werden konnten über das Forum. Allerdings ist es nicht so schön, auf einen Blick alle beieinander warten, man musste da suchen. Und da hatten leider wir dann wenig oft auch den Nachteil, wenn wir hinter den Büchern saßen und weniger Zeit hatten, im Forum zu stöbern, fanden auch diese Geschichte nicht. Hier ist alles schön beieinander. Ich kann, also so können die Lehrenden dann auch sehen, was alles im Umlauf ist. Und auch ein Bild über den einreichen, also wir protokollieren auch diese Wiki-Seite den Lehrenden, das sie wollen. Dann halten wir das Netz und bitten die Studierenden dann auch, das zu tolerieren und die Mitschnitte auch dann vom Netz zu nehmen. Wobei es zu kontrollieren natürlich unmöglich ist, weil die Mitschnitte, die von Studierenden veröffentlicht werden, teilweise anonym veröffentlicht werden, und das ist ja eigentlich gar nicht möglich.
Ich habe gedacht, Sie haben es nicht gelesen. Kurze Frage, ob das gesehen wird.